mit den 80% hat, da kannst du sich aber keinen Gefallen getan. Das ist völlig illusorisch, das wird nie passieren. Abschiebungen können auch sehr, sehr teuer sein. Das kostet viele tausend Euro pro Person. Wenn das Asylrecht nicht liefert, dann unterminiert das die Akzeptanz des Asylrechts und kann dazu führen, dass Teile der Bevölkerung dann den Glauben an das System verlieren. Es ist halt bei einer Gruppe von über 1 Million Menschen auch ganz normal, dass da Erfolgsgeschichten der Integration dabei sind, aber dass auch eine große Minderheit eben Riesenprobleme mit der Integration hat.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Und das ist diese Woche der Kanzler höchstpersönlich, Friedrich Merz. Der ist nämlich mal wieder in eine seiner Lieblingsrollen geschlüpft, der große Ankündiger.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Scharrar gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren. Wir haben ein Interesse daran, dass diejenigen, die bei uns leben, hier bleiben wollen.
Bei der Pressekonferenz mit Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa stellte Bundeskanzler Friedrich Merz also diese Zahl in den Raum. 80% der in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer sollen in ihre Heimat zurückkehren. Bis 2029. Das wären also fast 750.000 Menschen. Wie soll das gehen? Wer darf bleiben und wer darf gehen? Und hat Friedrich Merz etwas zugesagt, das er nicht halten kann? Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Thüm von der Universität Konstanz. Er ist Migrationsforscher und kennt sich bestens mit dem Thema aus. Hallo, Herr Thüm.
Hallo, Frau Achterberg.
Herr Thüm, schön, dass Sie Zeit haben. Am Dienstag hat Friedrich Merz seine Aussage ja schon wieder relativiert. Das sei lediglich die Zielmarke des syrischen Präsidenten al-Sharaa gewesen, der wiederum Stand heute, wir zeichnen am Mittwoch, den 1. April auf, das nicht mehr so gesagt haben will. Die Debatte ist aber da. Also wir reden alle über diese Zahl, 80% der Syrer in den nächsten 3 Jahren. Ist das realistisch oder wollte der Kanzler da nur eine möglichst große Zahl ins Schaufenster stellen?
Ich finde, die Debatte als solche ist richtig. Asyl ist Schutz vor Verfolgung oder vor schweren Bürgerkriegen. Und wenn dann der Diktator fällt, wenn der Bürgerkrieg endet, dann muss das natürlich irgendwelche Auswirkungen auf die Syrer haben, die nach Deutschland gekommen sind und die hier bleiben durften, weil ihre Heimat nicht mehr sicher ist. Mhm. Mit den 80% hat der Kanzler sich aber keinen Gefallen getan. Das ist völlig illusorisch. Das wird nie passieren.
Warum ist das illusorisch? Können Sie uns da mal, Sie kennen sich auch mit den Zahlen sehr gut aus, können Sie uns das mal wirklich ein Bild zeichnen? Wie sehe das aus oder warum ist es nicht zu schaffen?
Also wir haben ungefähr 1,2 Millionen syrienstämmige Menschen in Deutschland, die also dort geboren wurden oder Eltern haben, die dort geboren wurden. Davon haben etwa 300.000 inzwischen den deutschen Pass. Das heißt, sie sind eingebürgert worden, weil sie Integrationsleistungen erbracht haben und jetzt Deutsche sind. Die dürfen ohnehin bleiben. Die könnte man gar nicht mehr außer Lande schicken, wenn man wollte. Das heißt, 300.000 sind schon mal weg. Dann kommen weitere 300.000, die sind gut integriert, die haben einen Arbeitsplatz. Das sind die Ärzte oder Pflegehelfer, von denen der Kanzler auch in dem Auszug gesprochen hat, den sie eingespielt hatten. Und die könnten jeder.
Und ganz kurz, ist das so, wer einen Arbeitsplatz hat, kann faktisch nicht mehr abgeschoben werden?
Ja, Jura ist natürlich mega kompliziert und das Aufenthaltsgesetz hat über 100 Paragraphen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da muss man dann immer jeden Einzelfall anschauen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wenn jemand arbeitet, vom eigenen Verdienst leben kann, ohne Sozialleistung zu beziehen, keine größeren Straftaten begeht, auch ordentlich Deutsch kann, dann kann diese Person dauerhaft in Deutschland bleiben. Dann ist es eben kein Flüchtling mehr, sondern dann wird aus der Person ein Einwanderer. Und dann können die Menschen einen anderen Aufenthaltstitel als Arbeitskraft erwerben. Das haben die meisten bisher nicht gemacht, weil es einfach nicht nötig war. Die hatten ja einen Schutzstatus. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil die Ausländerbehörden notorisch überlastet sind. Das heißt, man bekommt gar keinen Termin, um einen anderen Titel zu beantragen. Und selbst wenn man einen Termin bekommt, dauert das viele Monate. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir über Abschiebung reden. Da haben wir nämlich dasselbe Problem. Mhm. Aber das heißt, ein weiteres 300.000 plus minus könnten jederzeit als Einwanderer in Deutschland bleiben.
Genau. Und welche Sockelzahl bleibt jetzt übrig? Da werden wir ja bei 600.000, 700.000, ohne die, die arbeiten.
Dann sind wir bei 500.000, 600.000. Und da werden einige weitere dann auch vielleicht relativ bald einen Job finden. Das dauert immer eine ganze Reihe von Jahren, bis es gelingt mit der Arbeitsmarktintegration. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann irgendwelche Programme aufsetzt und die ersten Abschiebungen im größeren Stil beginnt, dass dann auch sehr viele andere den Sprung noch in den Arbeitsmarkt endgültig schaffen, weil es dann ja die Garantie ist, in Deutschland zu bleiben. Dann reden wir vielleicht noch über 300.000 bis 500.000 Menschen, die dann auch dauerhaft als eben schutzsuchende Asylbewerber, Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Und da müsste man jetzt schauen, zu welcher Gruppe gehören die? Sind es Menschen etwa der drusischen Minderheit im Süden des Landes, die auch von der aktuellen Regierung verfolgt werden, muss man wohl sagen. Mhm. Da gab es auch neuerdings Kämpfe. Und es gibt auch andere ethnische Minderheiten oder auch Einzelfälle von Oppositionellen, von Menschenrechtsaktivisten, Richtern. Also so die klassischen Asylrechtsfälle, die würden weiterhin Schutz bekommen. Und bei allen anderen kann man darüber nachdenken, dann den Schutzstatus zu widerrufen. Ist mega kompliziert im Einzelnen, aber darüber kann man nachdenken. Und dann kann man perspektivisch auch über eine Rückführung, also Abschiebung oder eben eine freiwillige Ausreise, weil auch Abschiebungen sehr teuer und kompliziert sind, nachdenken.
Wie läuft das genau ab? Sie haben gerade schon gesagt, es ist sehr kompliziert. Wie entzieht man diesen Schutzstatus? Die meisten Syrer sind ja subsidiär schutzberechtigt.
Absolut, da haben Sie recht. Das sind die Bürgerkriegsflüchtlinge, das ist dieser subsidiäre Schutz. Und wenn man den jetzt wegnehmen will, dann reicht es nicht aus, dass der Bundeskanzler das in der Pressekonferenz sagt, wie er das am Montag in Berlin gemacht hat, sondern da muss man ein Verfahren einleiten und da muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in jedem Einzelfall prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. Und da wird nicht nur geprüft, ist der Bürgerkrieg zu Ende, das ist er in den meisten Landesteilen inzwischen schon, auch wenn die Situation sicher nicht schön ist. Ich wollte da nicht leben, aber trotzdem, es ist nicht mehr so unsicher, dass es einen generellen Schutzbedarf gäbe. Aber man muss da noch was weiteres prüfen. Man muss prüfen, ob die humanitäre Lage so ist, dass man die Rückkehr zumuten kann, weil da sind die deutschen Gerichte traditionell durchaus großzügig. Auch krasse Armut ist ein Abschiebungshindernis. Und da muss man eben prüfen, aus welcher Stadt kommt jemand? Hat er dort Familie und soziale Kontakte, die ihm vielleicht in der Anfangszeit unterstützend unter die Arme greifen? Hat er eine Chance, auf den Arbeitsmarkt unterzukommen?
All das wäre Aufgabe der deutschen Ausländerbehörden oder wo läge das genau, das zu überprüfen?
Das macht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in jedem Einzelfall. Und das ist natürlich völlig illusorisch, dass man das bei Hunderttausenden in die Schnelle macht, zumal wir ja noch sehr viel anhängige Asylverfahren haben. Und bisher macht es das Bundesamt auch schon bei denjenigen, die seit Ende 2024 neu eingereist sind. Es kommen ja nach wie vor täglich Syrer nach Deutschland neu, stellen neuen Asylantrag. Da wird es bereits praktiziert und da ist die Ablehnungsquote zuletzt bei ungefähr 80-90% gewesen. Wobei man dazu sagen muss, sie haben jetzt vor allem auch die Fälle erstmal angeschaut, wo sie relativ sicher sind, dass eine Ablehnung rauskommt. Und die Gerichte gehen es bisher nicht in jedem Einzelfall, aber doch im Großen und Ganzen mit. Das heißt, so langsam im Maschinenraum der Asylpolitik wird so ein kleiner Hügel an ersten Fällen produziert, wo die Leute dann ausreisepflichtig sind.
Aber von ausreisepflichtig bis wirklich ausgereist, ist es ja auch nochmal ein Sprung, oder?
Vor allem ist es noch ein Sprung, wenn wir es schon so detailliert machen, und ich finde es super, ist es noch ein Sprung von dieser Entscheidung, den Schutzstatus zu widerrufen und der Ausreisepflicht, weil wir sind ein Rechtsstaat und da kann man klagen und dann wird ein Gerichtsverfahren anhängig gemacht und die Gerichte brauchen bundesweit im Durchschnitt 15 Monate, bis sie entschieden haben, sind schon jetzt vor Gericht 200.000 Asylklageverfahren anhängig. Wenn man jetzt anfinge, nochmal 100.000 Menschen zu widerrufen, wären plötzlich 300.000 Klageverfahren anhängig. Dann dauert es, so wie schon vor ein paar Jahren schon mal, 2-3 Jahre, bis ein Gericht entscheidet. Und die Regierung ist so stolz auf ihre Migrationswende. Aber hinter den Kulissen, in den administrativen, auch rechtlichen Strukturen der Asylpolitik ist eben alles beim Alten. Das sind super komplizierte Einzelfallprüfungen, Anhörungspflichten, Klagemöglichkeiten. Und das führt dazu, dass die Verfahren einfach lange dauern und dass es illusorisch wäre zu denken, man würde da im schnellen Umfang eine größere Zahl an Ausreisepflichtigen produzieren, sage ich mal.
Sie beschäftigen sich ja jeden Tag mit dem Thema und dieses System, wir haben gerade schon drüber gesprochen, man hat das Gefühl, unser Asylsystem, was ja auch noch von der EU-Regelung, Gesetzgebung überlagert wird, ist so wahnsinnig kompliziert. Man weiß halt gar nicht, wo man anfangen soll. Gäbe es irgendeine realistische Möglichkeit, mal so Tabula Rasa zu machen, alles auf Null zu setzen und mal ein System zu schaffen, was funktioniert, auch, also sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Zugewanderten?
Das ist schwierig. Und Sie haben die Hauptgründe schon angesprochen. Das ist, weil das auf einer europäischen Ebene eine Gesetzgebung ist, die übrigens Deutschland ganz maßgeblich mitgeschaltet hat. Die europäische Asylrecht ist im Kern das alte deutsche Asylrecht auf die europäische Ebene gehoben. Dort dann im Laufe der Jahre noch mal ein bisschen mehr verfeinert. Und das zu ändern, das ist sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt, dass halt die Gerichte auch noch sehr viel inzwischen aus den Menschenrechten abgeleitet haben, sodass es wirklich unheimlich schwierig ist, die Gesetze grundlegend zu ändern, weil Europa schwerfällig ist, weil die Gerichte teilweise auch Grenzen einziehen. Und das ist die große Gefahr, ist dann aber halt, und da ist die aktuelle Debatte, glaube ich, wirklich ein schönes Beispiel für, wenn das Asylrecht da nicht liefert. Und zum Asylrecht gehört eben Schutzgewährung, genauso auch wie Ausreise derjenigen, die keinen Schutzbedarf haben, dann unterminiert das die Akzeptanz des Asylrechts und kann dazu führen, dass eben Teile der Bevölkerung oder noch weitere Teile der Bevölkerung, muss man ja sagen, dann den Glauben an das System verlieren.
Was wäre so Ihre erste Maßnahme? Wie würden Sie das Asylsystem verbessern?
Ich würde die ganzen europäischen Gesetze einfach neu schreiben. Wäre ich durchaus bereit, das zu tun, aber das nur spaßeshalber. Nein, also ich glaube, eine ganz konkrete Maßnahme, über die ich jetzt als Bundesregierung nachdenken würde, ich habe das ja erwähnt, dass wir erst den Schutzstatus widerrufen müssen und dann in einem zweiten Schritt mit dem erneuten Klageverfahren die Aufenthaltserlaubnis, was dann heißt, dass der ganze Prozess sich über viele Jahre nachdenkt. Ich glaube, man muss mal ernsthaft prüfen, ob man die beiden Schritte nicht fusionieren kann. Dass eben ausnahmsweise dann doch, ist eigentlich ein Systembruch, aber ausnahmsweise doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Aufenthaltserlaubnis mitentscheidet oder die dann automatisch erlöscht. Da muss man drüber nachdenken, dass man diese Doppelung abschafft.
Ohne dass man das gerichtlich nochmal jeder Einzelne anfechten kann.
Es müsste dann beides in einem Schritt angefochten werden. Man würde das sozusagen fusionieren und dann prüft das Gericht einmal und dann aber beide Sachen auf einmal. Das wäre eine konkrete Maßnahme, wie man das Ganze machen kann. Und die Bundesregierung muss jetzt, wo sozusagen die kommunikative und auch gesetzliche Asylwende erstmal gelungen ist, muss jetzt daran arbeiten, nachhaltig die Strukturen neu aufzustellen.
Ich habe heute in der Bild-Zeitung gelesen, da war aus Sicherheitskreisen kam das, glaube ich, hat man auch über Kreuzfahrtschiffe quasi voller syrischstämmiger Menschen nachgedacht, weil es ja eben eine so große Gruppe ist und das quasi, man könnte damit mehr Menschen beherbergen als mit Fliegern, mit Flugzeugen. Halten Sie das für vorstellbar, auch angesichts der angespannten Lage durch den Irankrieg?
Selbstverständlich könnte man theoretisch Kreuzfahrtschiffe schicken. Man könnte auch ein A380, dieses große Airbus-Flugzeug, wo 500 Leute reinpassen, schicken. Wäre vielleicht auch kostengünstiger, als so ein Kreuzfahrtschiff 4 Wochen um Europa schippern zu lassen. Nee, aber ernsthaft. Also rein logistisch kann man natürlich die Ausreise von so vielen Personen organisieren. Aber wir hatten das ja vorhin mit diesen Verfahren. Man muss halt erstmal die Verfahren hier abschließen. Und man muss dann die Leute so weit bringen, dass sie auf dieses Schiff gehen. Reden Sie mal mit Behörden, die mit dem Vollzug der Ausreisepflicht, also mit der Abschiebung betraut sind, die brauchen neuerdings, wenn sie die Leute in Gemeinschaftsunterkünften abholen, morgens um 4 oder 5, und wenn sie nicht genau wissen, ob die dort sind oder nicht, brauchen die einen gerichtlichen Hausdurchsuchungsbeschluss, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das heißt, da muss man vor jedem Abschiebeversuch jetzt auch noch eine gerichtliche Anordnung einholen und die muss man einzelfallbezogen begründen. Dann werden da Polizisten hingeschickt. In 40-50% der Fälle findet man die Leute in ihren Räumen nicht an. Einige leisten dann Widerstand. Also das ist nicht so, dass selbst wenn man diesen wirklich nicht ganz trivialen Schritt, eine vollziehbare Ausreisepflicht zu produzieren, dass man dann den Vollzug leicht managen würde. Ich kriege dann auch, wenn ich so Interviews gebe, immer E-Mails, wo mich Leute auf Flugzeuge hinweisen. Aber die Erfahrung zeigt uns, wir schieben seit Jahren in kein einziges außereuropäisches Land mehr als 700 Leute ab. Irak und ich glaube Georgien sind
pro Jahr,
ungefähr 700.
Sie?
Genau, pro Jahr, und zwar alle Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam. Europäische Länder sind immer ein bisschen mehr, aber außereuropäisch, es gelingt einfach nicht. Und es liegt nicht daran, dass es nicht genügend, in Anführungszeichen, irakische Ausreisepflichtige gibt. Wir schaffen es einfach nicht bei der Passbeschaffung, Kooperation mit den Behörden vor Ort, aber auch einfach logistisch mit der Organisation der Abschiebeflüge, mit dem Abholen der Leute, weil die kommen nicht freiwillig. Das schaffen die Behörden einfach nicht. Und es liegt nicht daran, dass die nicht wollen. Es werden ja seit einigen Jahren, nicht jetzt erst unter der Regierung Friedrich Merz, auch das Ende der Ampel, da haben zumindest einige Landesregierungen ziemlich intensive Schritte unternommen, um die Abschiebung zu verbessern. Und mir wurde oft auch berichtet, dass Kanzler Olaf Scholz, der auch mal ein Spiegel-Interview gegeben hat, wir müssen im großen Stil abschieben, Ende 2023, dass auch der da immer hinterher war, dass da dran gearbeitet wird. Es ist ja nicht so, dass man das nicht schon versucht, aber trotz dieser durchaus großen politischen Bemühungen, auch in Bayern, auch in anderen Bundesländern mit CDU,
Nordrhein-Westfalen, ich hatte es damals recherchiert nach der Scholz-Aussage und tatsächlich haben sich die Zahlen leicht verbessert. In absoluten Zahlen ist es halt immer noch überschaubar gewesen.
Genau, und wir sehen trotz dieser massiven Erhöhung, das geht halt jedes Jahr so ein Schrittchen weiter nach oben, aber die Vorstellung, dass man da jetzt ganze Kreuzfahrtschiffe oder A380-Flieger füllt, das belegt einfach der Praxistest der letzten Jahre. Das gibt das in dem Fall Verwaltungssystem nicht her.
Jetzt zeigen auch die Zahlen des Ausländerzentralregisters, dass nur sehr wenige Syrer und Syrerinnen freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Also das sind wirklich nur etwa im Jahr 2025 waren das etwa 1000 Menschen, wenn man an die große Anzahl an Syrern insgesamt denkt. Verhältnismäßig wenig. Was würde denn Menschen motivieren, die aus Syrien stammen, in ihr Heimatland zurückzukehren?
Also ganz kurz noch zu den Zahlen. Also die Zahlen sind wohl ein bisschen höher. Es gibt diese geförderte Ausreise. Das sind wohl so knapp 4000 Leute im letzten Jahr gewesen. Dazu kommt noch die sozusagen ohne staatliche Förderung ausreisen und nach Syrien zurückkehren. Die ehrliche Aussage ist, wir wissen nicht so genau, wie viele das sind, weil es wird ja nicht registriert, wer Deutschland verlässt, um nach Syrien zu gehen. Jemand, der Deutschland verlässt, kann auch nach Österreich gehen, der kann in die Türkei gehen und so weiter. Also so genau wissen wir es nicht, aber es sind nicht sehr viele. Und es sind auch, und das ist auch durchaus spannend, deutlich weniger als aus der Türkei. In der Türkei waren über 2 Millionen Syrer, beinahe 3 Millionen sogar. Davon sind über 500.000 bereits jetzt zurückgekehrt, also 20% mindestens. In Deutschland sind wir noch im unteren Prozent- bzw. Promille-Bereich. So, Sie haben gefragt, wie kann man die Motivation erhöhen? Ja. Man kann die Motivation durch Anreize, also Förderung erhöhen. Und da gibt's ja durchaus diese Unterstützungsprogramme. Man kann aber auch die Motivation oder die Bereitschaft erhöhen, indem man Sanktionsdrohungen macht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Bundesregierung hingeht und sagt, wir fangen jetzt an in naher Zukunft, und nahe heißt die nächsten 1 bis 2 Jahre, den Schutzstatus von den Syrern zu überprüfen, die nach der Covid-Pandemie eingereist sind, die bisher nicht irgendwelche Integrationsleistungen wie Job, also erfolgreiche Arbeitsmarktintegration oder so vollbracht haben. Wir fangen an, bei denen erst als erstes zu überprüfen und dann werden die auch zu irgendwelchen verbindlichen Informationsveranstaltungen eingeladen, wo sie informiert werden, dass jetzt die Überprüfung ansteht und dass als Ergebnis sie ihren Schutzstatus verlieren können. Im Idealfall gibt es dann auch noch die ersten Abschiebeflüge. Das werden nicht Zehntausende sein, aber regelmäßige Abschiebeflüge, die werden schon wahrgenommen und dann baut sich ein gewisser Druck auf und dann tut diese Minderheit der Syrer, die man zuerst mal adressiert, sich genau überlegen, ob man in so einer Situation, wo es Druck gibt, nicht doch dann eine geförderte freiwillige Ausreise organisiert, die dann mit gewissen finanziellen Unterstützungsleistungen verbunden ist, die man dann auch noch intelligent mit sonstigen Begleitmaßnahmen kombinieren kann. Man kann etwa sagen, wenn jemand einen validen Businessplan vorlegt, dann kriegt er nochmal Starthilfe, um ein Unternehmen aufzubauen. Das ist dann zweckgebunden. So hat man auch den Wiederaufbau gefördert. Also da kann man über intelligente Maßnahmenpakete nachdenken.
In Dänemark gibt es ja 50.000 Euro für eine Familie, die in ihr Heimatland zurückkehrt. Da ist Deutschland mit dem sogenannten Handgeld, also ein paar tausend Euro, noch hinterher. Das ist natürlich in der Bevölkerung eher unpopulär. Leuten, die irregulär eingereist sind, jetzt sehr viel Geld für die Rückreise zu geben. Aber ist das noch ein Hebel?
Genau, Dänemark hat durchaus hohe Beträge. Das ist dann gestaffelt, wann genau man das in Anspruch nimmt. Also wenn man auf die Klage verzichtet, gibt's mehr. Also die machen das durchaus intelligent. Die britische Regierung, beides ja sozialdemokratische Regierungen übrigens, Dänemark und Großbritannien, die plant jetzt Ähnliches, ist noch nicht implementiert, aber da gibt's durchaus auch höhere Beträge. Ich weiß, dass das dann bei Teilen der Bevölkerung immer überhaupt nicht gut ankommt, aber man muss einfach auch pragmatisch sein. Es gibt einige Syrer, die sind hier als Ärzte, Pflegehelfer, Architekten aktiv. Die zahlen sehr viel Steuer, die zahlen sehr viel Sozialbeitrage, die leisten einen hohen Beitrag zum Sozialstaat, zum Wohlstand. Das sind gute, erfolgreiche Einwanderer. Aber es gibt eben auch einige, die sind arbeitslos. Und wenn man da mal zusammenrechnet, was Bürgergeld jeden Monat ist, und Syrer mit Schutzstatus kriegen Bürgergeld, ganz normal, plus vielleicht Wohnungsbeihilfe, plus Krankenversorgungskosten, dann kommt man relativ schnell auch hohe Beträge.
Bei den Syrern sind tatsächlich sehr viele Menschen im Bürgergeld. Also ich habe gelesen, 9% aller Bürgergeldempfänger sind syrischstämmig.
Genau, dann haben Sie da jetzt bessere Zahlen als ich. Ich hätte die jetzt nicht gehabt, aber umso besser, dann ergänzen wir uns. Und finde ich übrigens super, dass Sie die erwähnen, weil ich finde, was in der Debatte wirklich schief geht, man hört einerseits von Teilen auch der CDU, CSU, ja, die müssen jetzt alle gehen, aber man hört dann umgekehrt von Teilen auch sozusagen eher der links-progressiven Seite, die betonen dann immer nur die Ärzte und Pflegekräfte und so weiter. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Denken. Es ist halt bei einer Gruppe von über 1 Million Menschen auch ganz normal, dass da Erfolgsgeschichten der Integration dabei sind, aber dass auch eine große Minderheit eben Riesenprobleme mit der Integration hat. Und da ist natürlich dann selbst eine finanzielle Unterstützungsleistung im fünfstelligen Bereich, also wenn wir dann über 10.000 gehen, kann dann aus deutscher Sicht finanziell sinnvoller sein als ein dauerhafter Verbleib in Deutschland. Kann auch sinnvoller sein als eine Abschiebung, weil Abschiebungen können auch sehr, sehr teuer sein. Das kostet viele 1.000 Euro pro Person.
Sie haben gerade Österreich angesprochen. Viele Syrer sind ja beispielsweise über die Balkanroute eingereist und sozusagen über die Alpen nach Deutschland gekommen. Damit spielt auch die EU direkt eine Rolle. Hat Friedrich Merz das überhaupt bedacht bei seiner Aussage? Also, dass wir ein europäisches Asylrecht auch haben.
Das ist aber nur im Einreisekontext relevant. Wenn die Leute dann hier mal ihr Asylverfahren durchlaufen haben, dann ist Deutschland zuständig. Da müsste man höchstens noch schauen, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland im großen Stil nach Syrien abschiebt, Österreich rein hypothetisch aber nicht abschiebt, wird es wahrscheinlich mitmachen, aber mal rein hypothetisch, dann bestünde die Gefahr, dass die Syrer nach Österreich ausweichen, weil sie aus Deutschland abgeschoben werden. Also da muss man sich schon mit den Nachbarländern abstimmen. Aber es ist vielleicht in einer anderen Hinsicht unheimlich relevant und ich finde es super, dass Sie diesen Aspekt ansprechen, weil die Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, die haben ja eine Entscheidung getroffen, den Nahen Osten zu verlassen. Und wir hatten ja vorhin schon, dass aus der Türkei über 500.000 Menschen nach Syrien zurückgekehrt sind, meistens freiwillig. Aus Deutschland aber sind wir im Promillebereich bisher. Und das hat auch seinen Grund. Die Leute, die nach Deutschland gekommen sind, die haben sich entschieden, ihre Heimatregion, den Nahen Osten, zu verlassen. Die sind in ein weit entferntes Land gegangen mit einer gänzlich anderen Sprache, Kultur. Die haben sich, wenn man so will, für die Auswanderung aus der Heimatregion entschieden. Die haben sich für Deutschland entschieden. Und diese Entscheidung, die Heimatregion zu verlassen, die zeigt natürlich schon, dass gerade diese Gruppe nicht ganz vorne mit dabei sein wird, wenn es darum geht, zurückzugehen.
Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Inzwischen ist viel die Rede von sogenannten Return Hubs. Das sind Abschiebezentren außerhalb der EU. Der Innenminister Alexander Dobrindt ist auch ein Verfechter davon. Sind die der Game Changer? Können die was ändern im Asylsystem?
Also diese Return Hubs, zu denen ich gerade übrigens wissenschaftlich arbeite, aber das nur am Rande, diese Return Hubs, die ändern nichts an dem super komplizierten System, wie wir es vorhin beschrieben haben. Es hat sich auch noch kein Land bereit erklärt, solche Return Hubs aufzunehmen. Aber selbst wenn man irgendein Land findet, dann ist von allem, was wir wissen, reden wir da erstmal über geringe Zahlen. Ganz einfach, weil kein Land bereit sein wird, 10.000 Leute aufzunehmen. Und dann kann, und deswegen geht es bei den Return Hubs jetzt politisch gesprochen vor allem um eine Signalwirkung an die eigene Bevölkerung, aber auch an die Menschen in Deutschland und an die Menschen, die nach Deutschland kommen. Im Fall von Syrien brauchen wir das aber überhaupt nicht, weil von allem, was wir wissen, ist diese gemeinsame Taskforce, die der Bundeskanzler mit dem syrischen Präsidenten eingesetzt hat, hat ja unter anderem das Ziel, tragfähige Verwaltungskooperationsformen zu entwickeln, damit Abschiebungen funktionieren. Und wenn Abschiebungen nach Syrien funktionieren, dann wird es nicht Zehntausende betreffen, aber wenn davon einige hundert oder von mir aus auch 1.500 pro Jahr dann abgeschoben werden, dann hat es ja dieselbe Funktion wie der Return Hub. Dann wird der syrischen Bevölkerung signalisiert, dass sie vielleicht besser die freiwillige Ausreisemöglichkeit mit finanzieller Unterstützung nimmt, weil wenn sie die nicht nimmt, wird sie abgeschoben. Also die Idee ist richtig, aber sie ist eigentlich für Länder, die nicht bei der Abschiebung kooperieren.
Es gibt in der jüngeren Geschichte Beispiele davon, wie schon sehr viele Leute in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Also die Menschen, die wegen der Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen sind, das lag die Zahl bei etwa 500.000. Warum ging das Thema Rückführung, Rückkehr früher einfacher aus heutiger Perspektive?
Also Sie haben völlig recht, nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina und auch im Kosovo in den 90er Jahren sind 60% der Flüchtlinge aus Deutschland zurückgekehrt. Abgeschoben wurden nur relativ wenig, die meisten sind freiwillig gegangen, obwohl es damals noch gar keine finanzielle Unterstützung im großen Umfang gab. Aber das wird sich so bei Syrien nicht wiederholen. Als Faustregel gilt, je länger der Konflikt dauert, je weiter die Leute von der Heimat weggegangen sind und je besser die Aufnahmebedingungen im Zielland sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehen. Und alle drei Faktoren sprechen gegen eine massenweise Rückkehr nach Syrien. Warum? Der Krieg dauert extrem lange. Die Leute sind zwischen 5 und 10 Jahren in Deutschland. Es ist eine viel längere Zeit, als es die Kosovaren und Albaner waren. Grund zwei, die Leute haben sich für die Auswanderung nach Deutschland entschieden. Die sind nicht in der Türkei geblieben. Und die, die in der Türkei geblieben sind, sind schon jetzt über 500.000 zurückgegangen, anders als bei Deutschland. Und dritter Grund, in den 90er Jahren gab es diesen subsidiären Schutz noch nicht, den wir heute haben für Bürgerkriegsflüchtlinge. Das heißt, die hatten eine Duldung, die haben kein Bürgergeld, keine Sozialleistung bekommen, die durften häufig nicht arbeiten, es gab noch keine Integrationsförderung. Das heißt, die gesamten Rahmenbedingungen waren deutlich schlechter, als es die Syrer heutzutage in Deutschland haben. Mhm. Und auch das hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die sagen, wenn ich in Deutschland nicht arbeite und wenig Geld bekomme, dann kann ich auch in die Heimat zurückgehen und dort mein eigenes Unternehmen aufbauen.
Wir haben jetzt recht lange über die Syrer in Deutschland gesprochen. Die stellen aber momentan noch nicht mal die größte Gruppe der Flüchtlinge in Deutschland dar, sondern es sind die Menschen aus der Ukraine. Das sind inzwischen mehr als 1 Million. Ihr Status soll demnächst auch geändert werden, von sozusagen privilegierten Flüchtlingen zu normalen Flüchtlingen, wie alle anderen auch, also quasi die Stufe der Asylbewerber. Erwarten Sie da auch da eine große Rückkehrdebatte in ein paar Jahren?
Es ist schon erstaunlich, dass die deutsche Politik so gerne über die Rückkehr der Syrer spricht, aber relativ wenig und ungern über die Rückkehr der Ukrainer spricht.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Ukraine eben unsere Verbündeten sind, dass wir sind jetzt nicht formal im Krieg mit Russland, aber wir unterstützen die Ukraine intensiv. Das heißt, wir haben einfach ein größeres Solidaritätsempfinden der Ukraine gegenüber, auch weil wir ja gegenüber der Ukraine in einer ähnlichen Situation ist wie die Türkei gegenüber Syrien. Das war halt die Erstaufnahmeregion, war Europa für die Ukrainer. Wo hätten die auch sonst hin können oder hin sollen? Das ist sicherlich ein Grund. Einige meiner Kollegen sagen dann immer auch noch, das hängt halt damit zusammen, dass Ukrainer weiße Europäer sind und nicht arabischsprachig, nicht muslimisch. Das kann sicher auch sein, dass
sie fallen sozusagen weniger im Stadtbild auf, wenn man bei Friedrich Merz bleiben möchte.
Wenn man die Stadtbildmetapher so versteht, der Kanzler hat ja wobei die 80%, das ist ja, die war ja nicht mal mehrdeutig. Stadtbild war so mehrdeutig, da konnte man so viel reinlesen, man konnte es rassistisch lesen. Nicht zwingend war es so gemeint, aber man konnte es so lesen. Und das kann man auch in die Ukraine-Debatte reinlesen. Aber was mir immer wichtig ist, es gibt auch noch andere Erklärungsmöglichkeiten. Das ist eben, weil wir mit der Ukraine verbündet sind, weil wir sie intensiv unterstützen, weil wir die Nachbarregion sind. Also es gibt auch noch sozusagen nicht rassistische Erklärungsmöglichkeiten. Aber das vorweggeschickt, ich finde, das ist unheimlich wichtig, weil da geht es auch über 1 Million Menschen und Sie haben es ja schon angesprochen, nach jetziger Planung in Brüssel soll diese sehr privilegierte Stellung, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben, im nächsten März enden. Das sind nur 11 Monate und ich finde es schon erstaunlich. Ich fand es übrigens schon beim Koalitionsvertrag erstaunlich, dass man da einen Bogen drum gemacht hat, sowohl um die Syrer als auch um die Ukrainer. Da findet sich nur diese Passage, die Sie zitiert haben, dass man so ein bisschen abschieben will, aber das ist alles. Und so wiederkehrende Debatten, dass jemand von der Union sagt, wir wollen jetzt, dass die alle oder viele zurückgehen, das ersetzt halt keinen vernünftigen Gesamtplan, wie man damit umgeht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man so einen Plan entwickelt. Da müssen sich halt Union und SPD mal zusammensetzen. Und wir hatten ja am Anfang diese unterschiedlichen Gruppen, die gut Integrierten auf der einen Seite, die weniger Integrierten auf der anderen Seite. Da müssten doch Union und SPD sehr schnell eine Lösung finden, wo man sagt, eine erleichterte Bleibemöglichkeit für die, die arbeiten, die dann vielleicht wirklich so einfach ist, wie sie es am Anfang haben wollten, dass jeder, der arbeitet, bleiben darf. Und auf der anderen Seite dann ein forcierter Widerruf und auch Abschiebungen und Ausreiseförderpakete für die anderen Syrer. Das ist dann ein sowohl als auch. Und da müsste sich die Regierung schnell einig werden. Und dann hätte die Bevölkerung auch das Gefühl, dass ein Plan dahinter steht und nicht nur irgendwelche 80% Ankündigungen, die man dann einsteckt alle paar Monate.
Vielleicht braucht es erst noch eine Rückkehrkommission.
Von mir aus kann man die gerne machen. Ich stehe auch gerne bereit, wenn Sie das jetzt meinen.
Okay, Sie haben
aber
schon beworben.
Nee, darum geht's gar nicht. Aber sozusagen, darum geht's ja gar nicht. Also, aber ich glaube, die Union ist so stolz auf ihre Migrationswende. Aber Migrationswende heißt eben auch für die beiden größten Bestandsgruppen an schutzberechtigten Menschen, Syrer und Ukrainer, eine vernünftige mittelfristige Strategie zu entwickeln, die ich ehrlich gesagt bisher nicht sehe. Was ich weiß, und das will ich hier auch gern sagen, ist, dass sozusagen hinter den Kulissen, im Maschinenraum, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in den Ministerien, in den Behörden, da wird durchaus im Rahmen dieses super komplizierten Systems sehr hart daran gearbeitet. Gerade das, was das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht hat, dass sie jetzt die Wiederaufnahme der Entscheidungspraxis vorbereitet haben. Das haben die sehr professionell gemacht, waren die auch mit die Ersten in Europa. Das war also wirklich eine tolle Leistung. Deswegen, wenn wir als Einwanderungsland Migration erfolgreich nutzen wollen, dann müssen wir es einfach schaffen, die Migration so zu organisieren, dass, wenn Leute keinen Schutzbedarf mehr haben, dass dann die Bleibeberechtigung sich danach richtet, ob man erfolgreich integriert ist oder nicht. So machen das erfolgreiche Einwanderungsländer wie Kanada und Australien, und so müssen wir es auch machen. Und wenn wir dann bei den Syrern und von mir aus auch mit den Ukrainern damit anfangen, dann wäre das doch super.
Das sagt Daniel Thüm. Er ist Migrationsforscher an der Universität Konstanz. Herr Thüm, vielen Dank für diese erhellende Einschätzung.
Tschüss und danke für die Einladung.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Lob, Kritik, Kommentare lesen wir unter machtspiel@nzz.de. Links zur Folge gibt es in den Shownotes. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss, tschüss.